Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Episode Trekkäse. Diese Woche wieder mit der vollen Mannschaft. Dabei sind TJ.
Guten Abend.
L ist da.
Hallo.
Und obwohl die Technik nicht mag, Brit hat's trotzdem geschafft.
Ja, hallo.
Diverse Setups und Windows-Updates und Antivirenprogramme und krepierende Technik hatten was dagegen, aber dann dank Studio Link Quick Web haut's halt doch irgendwie hin.
Ja. Ja, ja, toi, toi, toi. Ich bin ganz begeistert, dass das funktioniert und froh, dass ich heute dabei sein kann.
Kurze Anmerkung noch zu den letzten beiden Folgen. Da kam so bei mir so das Leben so ein bisschen dazwischen. Deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert in der Post-Production. Aber hoffentlich wird das heute ein bisschen schneller dann gehen. Aber was haben wir denn seit der letzten Episode so geschaut? Also ich habe nicht wirklich was geschaut. Aber ich habe irgendwie im Internet mitbekommen, dass The Expanse losgegangen ist. Das heißt, L hat was geguckt, mutmaßlich.
Ja, ich war sogar, also das war ganz, ganz fantastisch. Die Menschies, vor allem ein Menschie, It Reaches Out, Iroh, und die New Yorker Fan, sozusagen sowas wie der Fanstammtisch der Expanse-Fans, wie so, gibt ja Track Dinner, also es ist Expanse Meetup oder Dinner quasi. Und die haben eine virtuelle Premierenparty auf Zoom organisiert. Und das ganze Ding war der absolute Kracher. Also schon von der Organisation, man konnte, also die Anmeldung lief über Eventbrite und dann gab es in der Woche, also in den paar Tagen vorher, gab es dann E-Mails mit wunderschön gestalteten PDFs mit Cocktailrezepten, Essensrezepten, Tipps für Cosplay und Styling. Und dann gab es noch kurz vorher nochmal eine Mail mit speziell gebrandeten, schön gemachten Bildschirmhintergründen für die verschiedenen Breakout-Rooms, die es gab, wie die Welterbar oder verschiedene andere Sachen. Und war großartige Sache, wunderbare Menschen aus der ganzen Welt. Es war fast nur Amis, aber halt einige aus Europa und ich glaube noch anderswo noch dabei. Und dann gab es eben mit dem Amazon Watch Party, das habe ich eben diesmal das erste Mal mitverwendet, war dann eben die Season 6 Premiere von, also der sechsten und leider erstmals letzten Staffel von The Expanse. Und es war der absolut großartig, geht genauso toll weiter wie Staffel 5, die Story. Und ich werde nicht mehr sagen, außer eine Sache, das ist kein Spoiler, es gibt einen Charakter, der vorkommt, der ist Gul Dukat als Mensch. Und der Schauspieler, der ihn spielt. Wenn es zum Beispiel irgendwann bald ein Kelvin Deep Space Nine geben würde, bitte, castet Keon Alexander. Hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen. Als Gul Dukat. Der Typ hat sogar die Haare. Man müsste ihm nicht wie bei Mark Alaimo noch so eine schwarze Perücke aufziehen. Der Mann hat die Haare dazu. Und was sagst du, TJ?
Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nicht mal Staffel 5 gesehen.
Okay, und da ist er halt größtenteils dabei. Und ich sag nicht mehr, also nur, dass er halt wirklich so und Expanse und Star Trek, also gerade Next Generation, die Deep Space Nine Voyager, spielt im selben Zeitrahmen wie The Expanse ungefähr. Die beiden könnten gleichzeitig existieren. Oder auch nicht. Hat sie ja nie in einem Raum gesehen zusammen. Nee, aber das ist dann alles dazu. Genau, und sonst hatte ich auch nicht viel Zeit, weil viel zu tun die Woche.
TJ, hast du irgendwas gesehen? Oder
nee, ich
arbeiten, schlafen, arbeiten?
Genau. Ja, so in der Art. Ich habe mein Hörbuch, was ich letzte Woche schon erwähnt habe, zu Ende gehört. Aber ansonsten, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich jetzt weitermache mit der Dune-Serie-Reihe, weil...
Cool.
Nach dem zweiten Teil ist ja jetzt zumindest mal erstmal die ursprüngliche Hauptfigur raus.
Guck mal, bitte,
muss
bitte,
man mal
bitte.
Gucken.
Es ist so viel, also bitte, ich hätte es schon gesagt, bitte tu dir den Gefallen, die 6 Teile, die Frank Herbert geschrieben hat, bitte, bitte, bitte.
Okay,
bitte.
Naja, ja. Vielleicht dann nächstes Jahr.
Ja.
Genau.
Britt, hast du irgendwas gesehen oder hat der kaputte Laptop die ganze Zeit in Anspruch genommen?
Mich hat so viel in Anspruch genommen, der kaputte Laptop auch, ja. Dann habe ich mich zwischendurch geärgert, dann hatte ich eine Boosterimpfung, dann habe ich mich wieder geärgert. dann habe ich, also die Woche war sehr durcheinander. Aber was ich tatsächlich geschaut habe, und das ist eigentlich nicht Sci-Fi, deswegen sollte man es ja nicht erwähnen, ich tue es aber trotzdem, die ersten beiden Teile von And Just Like That, also die Fortsetzung von Sex in the City. Und ich habe das als Jugendliche geguckt und muss dazu sagen, die Originalserie macht mir zwar immer noch Spaß, aber sie hat so einige Cringe-Momente drinne, wenn man sich das heute anschaut. Mir ist es völlig bewusst. Ich sehe das auch absolut, aber ich weiß auch, dass ich das halt Jugendlicher toll fand. Also und ich habe mir jetzt, wie gesagt, die Fortsetzung angeguckt, um einfach auch zu gucken, wie die Figuren weiterentwickelt werden, aber auch wie die das heute erzählen. Die erzählen das ja aus dem heutigen Standpunkt auch. Ich hoffe mir, dass das nicht ganz so cringig ist wie das Original, weil dann wäre es aus der Zeit gefallen.
Und eine Frage, wie kann man das gucken legal?
Über Sky Entertainment Abo für 4,99 in den ersten 3 Monaten und sofort wieder kündigen.
Okay, das ist ein Deal.
Ja, also dann, das ist eigentlich HBO Max und läuft dann halt hier über Sky, genau. Aber es läuft zeitgleich. Also das ist wenigstens was ich echt gut finde, dass es zeitgleich in...
kein Sonder-Fichi-Gerät oder so.
Nein, das ist nur dieses Entertainment-Abo. Wobei ich Sky super unübersichtlich finde.
Ja, ja.
Ich war dann ganz froh, dass es Leute gab, die gesagt haben, so... und dieses Abo sollte man nehmen dafür. Und ich so, danke. Ja, also ja. Das habe ich gesehen. Und ansonsten relativ viel gelesen tatsächlich, wie es so ist, wenn die Technik plötzlich versagt.
Dann kommen wir kurz zu den News, würde ich sagen. So viel ist ja nicht passiert in der letzten Woche, zumindest nicht an der Star Trek Front. Es gibt ein kleines Update zur Section 31 Serie. Juhu. Ja, sie lebt noch und es wird noch dran gearbeitet.
Ja, ich freue mich. Apropos Section 31 habe ich gleich in unserem Review was zu sagen, weil mein Bauchgefühl wegen Kovic was. Und ich, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, finde ich das total großartig.
Haust doch direkt jetzt raus.
Ja, genau. Also weil Kovic ja quasi die Starfleet und die Academy berät. Er ist ja nicht von der Academy, sondern er berät sie ja. Er redet ja von Consulting. Und ich habe so das Gefühl, dass Section 31 in dieser Zukunft so weit sich weiterentwickelt hat, dass es quasi so eine Art, wie in Disco in der zweiten Staffel zwar etwas offizieller ist, aber halt auch sehr viel intern nicht wie so eine Geheimpolizei, so Tal Shiar oder Obsidianischer Orden natürlich, sondern eben sehr föderationsmäßig und demokratisch und denke ich auch ein bisschen transparenter, dass sie tatsächlich so eine Art Nachhaltigkeitsabteilung sind, um einerseits natürlich Intelligence zu machen nach außen, aber auch einfach Maßnahmen sehen und schauen, wie können wir Starfleet und dann für die Föderation das Ganze weiterentwickeln, auch im Sinne von eben humanistischen oder halt, humanistisch ist so ein blödes Wort, wenn das halt nicht nur Menschen sind, aber halt in so einem sehr nachhaltigen und nicht hierarchischen, nicht gewalttätiges Staats- oder halt Organisationsdasein, wo es eher etwas totalitär zugeht, sondern das Gegenteil, sondern dass es so eine Art Schattenorganisation ist, die wirklich nach dem Richtigen schaut und sehr selbstkritisch ist und dafür sorgt, dass einfach ein paar Dinge auf dem Schirm hat, die die anderen eben noch nicht haben und das auch so organisiert wird.
Zum Thema humanistisch im Kontext von Star Trek. Da sei nur noch mal die Szene in der Offiziersmesse in Star Trek 6 erwähnt, wo Chekhov sagt, dass sie an unveräußerliche Menschenrechte glauben und dann halt einer von den Klingonen sagt, Menschenrechte allein, der Begriff ist rassistisch.
Das ist die die Tochter von Kanzler Gorkon sagt das. Ist es so, ja, ihr mit eurem Rassismus da. Das fand ich ziemlich gut, ja.
Ich finde das eine interessante Idee, aber extrem positiv für Section 31. Mir fehlt das bisschen dirty, gritty Spionage.
Du brauchst es, also, weißt du, wenn du dir jetzt das Ganze als eine lange Handlung ansiehst.
Ja, ich verstehe schon absolut, wo
das
herkommt.
Und es wird immer
noch
das Gritty dabei sein. Aber es ist ein Gritty, das noch weiter dieses optimistische Stärke im Vordergrund spielt. Das liegt ja an den Leuten, die das schreiben. Und das ist etwas, was ich halt eben gerade bei Deep Space Nine so schade fand, war zum Beispiel die Erzählentscheidung zu sagen, Section 31 will jetzt durch dieses Virus die Gründer töten und Genozid begehen. Obwohl eigentlich in der ersten Folge, wo also erste Mal Sloan und Section 31 vorkommen in Inquisition, Ordo, derjenige in der Besprechung ist, der sagt so, oh, mich überrascht das nicht, die anderen Mächte haben ja auch so eine Geheimorganisation und es ist ja auch, hat ja durchaus Vorteile. Und warum dann Sloan nicht einfach, dass es so einen Strang gegeben hat, wie Sloan und Ordo zusammenarbeiten? Hätte ich mir das halt vorgestellt. Also wenn ich jetzt Section 31 schreiben würde, wären die zwar natürlich immer ein bisschen grittier und die haben natürlich auch dieses Opfer, das sie bringen, eben nicht so so die strahlenden HeldInnen zu sein, die wie die Captains von Starfleet. Man schaut sich auch in Staffel 2 Disco an, die Section 31 Schiffe, wie uns Leland halt da an der Reling steht. Der hat keinen Stuhl, der ist nicht im Center Seat oder so, sondern der muss halt den ganzen Drecksarbeit machen und die Drecksarbeit koordinieren und keiner dankt ihm. Im Gegensatz. Er wird ja noch nicht mal gerettet.
Aber das ist ja genau, das haben wir jetzt schon mehrfach diskutiert, dass du, also ich habe halt immer das Gefühl, du siehst Section 31, weil du sie halt so gerne magst, so ein bisschen durch so rose-colored glasses.
Müssen nicht destruktiv sein. Sie müssen auch nicht malicious sein, sondern du kannst auch im Dunkeln, also ungesehen, Dinge tun, die vielleicht irgendwie seltsam sind oder anders sind und nicht appropriate für das Offizielle. Aber du kannst hingehen und Leute haben, die das auch gut meinen. Die bekannteste Figur, die so ist, ist Batman mit all seinen Fehlern. Und so sehe ich halt Section 31. Das hat nichts mit rosa Brille zu tun, sondern ich mag eine Art von Erzählung, eine Art Twist, den es noch sehr selten gibt, den ich aber für höchst spannend finde und viel mehr erzählenswert finde, ist, dass Leute sozusagen das Gute, das lauert in der Ecke, das weiß, dass es auf Augenhöhe mit den Arschgeigen sein muss, aber dieses Gute halt natürlich dann dieses Heldentum opfert, um dafür dann diese konstruktiven Dinge und schützenden Dinge zu tun, damit die quasi die anderen die Heldentaten tun können. Das sagen Section 31 ja die ganze Zeit.
Wir sind uns einig, dass Grau auf jeden Fall immer spannender ist zu erzählen als nur schwarz oder weiß. Da sind wir uns definitiv einig. Ja, da sind wir uns einig. Das ist auch das, was für mich den Reiz an Section 31 ausmacht, für mich persönlich. Aber ich finde, dass, also Section 31 ist ja, also, dass du auf jeden Fall diesen, sagen wir mal jetzt mal, weil du von bösartig gesprochen hast, wobei bösartig ist auch ein schwieriger Begriff, glaube ich, in dem Zusammenhang.
Ja, von destruktiv sprechen, destruktiv.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt aber auch diese Bewegung innerhalb von Section 31 und ich habe immer das Gefühl, du klammerst das so aus. Naja,
ja,
also ich meine, wir haben
Figuren. weil das ja eine eine Schreibrichtung ist. Das ist ja eine
also ja gut, wir haben halt viel, ja genau, also man, die haben halt geguckt, das, ich meine, man sieht es ja von Serie zu Serie, ist es anders interpretiert worden. Es ist natürlich einfacher, die absolut nur als ja, das sind halt die Bösen hinzustellen. Und ja, das ist ja genau. Quatsch. Eben genau, das sehe ich ja ein. Das sehe ich absolut. Aber ich meine, in der Entwicklung von Section 31 haben wir aber genau diesen Erzählstrang für Section 31 ja gehabt. Und ich finde, den kannst du dann nicht komplett ausklammern, der ist ja vorhanden.
Das ist ja, und was ich mache, ist eine Art Metakritik, also nicht eine Kritik im Sinne von, oh, das ist scheiße, sondern es ist eine Art Meta-Kommentar, den ich mache, über wie die Erzählweise nochmal ein paar andere Twists haben könnte und diese anderen Twists jetzt bei Disco tatsächlich implementiert werden können. Das meine ich.
Ich würde an dieser Stelle mal einhaken wollen.
Ja.
Es scheint so, als ob wir zu Section 31 noch sehr viel Redebedarf haben. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass uns doch so eine Episodennummer in den 30ern fehlt in der Trackgirls-Empfehlung. Was kann das nur bedeuten? Also da werden wir auf jeden Fall noch mal detaillierter ran müssen. Zumal ja auch das letzte Mal, dass wir von Section 31 offiziell im Kanon gehört haben, bevor vor der dritten Staffel Disco war ja eh in DS9, also von dem her gucken wir mal, was da noch so kommt. Machen wir weiter mit der Folge von dieser Woche, die ich dieses Mal wirklich super, super, super spät gesehen habe, nämlich erst heute Mittag, weil ich irgendwie nicht die Energie, nicht die Lust verspürt habe, das irgendwie mir vorher anzugucken. Aber oh boy, war das eine Folge.
Oh ja. Aber letztes Mal hat TJ auch die Folge kurz vor der Aufnahme geschaut. Also es ist in Ordnung, Marcel, kein Thema.
Ja, und ich war dieses Mal auch nur deswegen schneller, weil ich gestern Abend dann irgendwann so genervt war, weil es irgendwie nicht funktioniert hat, dass ich es am Ende einfach noch aus Trotz gucken musste, obwohl es schon eigentlich viel zu spät dafür war.
Nachdem Elle geschrieben hat, ich habe sie gesehen und sie ist so toll, habe ich gesagt, oh mein Gott, dann muss ich sie jetzt auch gleich schauen. Und dann habe ich sie dann geguckt.
Es war so, also ich finde, wie ich so öfter sage, aber diesmal ist das so richtig fundiert, sie haben es uns richtig trackig gegeben.
Ja. Es war eine durch und durch, wie auch die letzte Woche eigentlich, eine durch und durch klassische Star Trek Episode, die aber den Overall Season Arc nicht aus den Augen verloren hat.
Weiter trägt im Grunde und vertieft, genau.
Genau, und das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr gut. Und ich meine, ich habe ja den Fehler gemacht, auf Twitter ein bisschen zu argumentieren.
Vergiss es, vergiss es.
Ja.
Wir lernen es nie, gell, ich weiß.
Ja. Während das die letzten Staffeln immer noch alles so ein bisschen zu viel des Guten war, glaube ich, dass sie jetzt einen ganz guten Middle Ground gefunden haben. Gucken wir mal, wie dieses Statement im Laufe der Staffel altert.
Ja. Ich glaube, wir könnten das gleiche Statement, das TJ und ich letzte Woche gesagt haben, könnten wir, glaube ich, auch jetzt schon einfach an den Anfang stellen, so als Fazit für die Folge. Die Folge hat jetzt den Overall Story Arc nicht weitergetragen, aber vertieft. Also zur Entwicklung der Figuren hat es enorm viel beigetragen. Und jetzt kam auch natürlich, ich denke, das können wir vorwegnehmen, die große Überraschung, die angekündigt wurde. Also die The Powers That Be, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Kurtzman war oder Paradise oder wer auch immer, hat doch gesagt, ja, und es wird innerhalb der ersten 5 Folgen wird eine Figur auf jeden Fall einen ganz drastischen Entwicklungsschritt machen. Und es wird total überraschend sein. Und ich so, ja, okay, gut, es war diese Folge. Ja, also ja.
Aber gut, kommen wir direkt zum Elefanten im Raum und nehmen den in meinen Augen Hauptstory-Arc der Folge, nämlich Tilly darf ein bisschen Academy-Instructor und Teambuilding-Mentor spielen. Was gedacht war als so ein, ach komm, wir machen da mal so eine kleine Mission zusammen. Im Englischen würde man sagen, went a bit south.
genau.
Denn ich meine, die kommen da an, alle, also niemand mag mit irgendwem zusammenarbeiten. Also so das das perfekte Arbeitsklima.
Aber es ist aber, ich fand es auch so wunderbar, du hast recht, aber ich fand es auch gerade deshalb so wunderbar, weil man ja vergisst, also man denkt, Star Trek Academy, hehre Ideale, wir kriegen das schon hin, und dabei vergisst man ja total, und ich habe das auch vergessen, dass die Leute, die da jetzt an die Academy kommen, genau diese Problematik haben, die ja dann da gezeigt wurde. Die haben noch nie eine andere Alien-Spezies zum Beispiel gesehen, als erst schon mal das Problem, also Xenophobie und alles, oder auch Angst vor dem Fremden oder was auch alles damit zusammenhängt vielleicht. Dann haben die, richtig, dann haben ja. die vielleicht auch wie die beiden Jungs eben das Problem, dass deren Alienspezies, Clans, Familien, wie auch immer du es nennen möchtest, sich quasi eigentlich hassen und bekriegen.
Nee, das ist falsch.
Naja, also die zumindest im Clinch miteinander liegen.
Es war ja nicht die Spezies, sondern das war halt vor allem.
Naja, die Orioner und die, ich habe vergessen, was für eine Spezies er war.
Also war ein Tellarite, okay. Er war halt ein Tellarite, dessen Familie dann beim Burn gestrandet war in einem Gebiet, das dann Emerald Chain wurde. Es ist ja nicht so, als ob die beiden Spezies sich bekämpft haben.
Nein, aber er war von der Emerald Chain, ja.
Genau.
Betroffen. Ja.
Also, ja.
Aber auf jeden Fall all diese Dinge, und das vergisst man eben. Also, weil man denkt, ja, jetzt kommen die alle, weißt du, blau, wie es halt so ist, blauäugig, mit dem hehren Idealen im Augen glitzernd an die Academy und denken, ja, lasst uns die Föderation unterstützen. Nee, so ist es halt nicht. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Also, ja, Teambuilding ist dringend nötig.
Es ist in sehr vielerlei Hinsicht ist es, ein Stück weit auch ein Spiegelbild dessen, wie es halt an vielen Stellen in Europa die letzten 70 Jahre zugegangen ist.
Auch aktuell zum Beispiel, ich finde auch, also aktuell zum Teil auch. Und was wir hier ja auch haben ist, wir haben ja noch Adira, die ja auch noch dabei ist. Und die hat zwar jetzt ihre... also Adira ist auch noch dabei. Und die Geschichte, also Adira kommt ja jetzt von der Discovery, da heißt, da ist ja schon ein bisschen quasi Einarbeitung und Eingliederin in die Crew da gewesen, aber eigentlich kommt der ja aus einem von einem Planeten, der sich isoliert, und da haben wir auch ganz, ganz viele.
Eine Erde,
ja, auch genau. So ganz, genau, auch ganz viele, aber
Generationsschiff.
Richtig. Ja, also sie, also der ja jetzt vom Generationsschiff, aber vorher halt ja auch diese Arbeit auf der Erde.
Genau, bei der Erde, genau.
Richtig, genau. Also das ist ja auch so ein Aspekt. Also das heißt, wir haben hier mit jedem Kadetten quasi ein spezifisches Problem, das bearbeitet wird. Oh. Ja.
Ja, und dann auch wie halt Tilly dann also so am Anfang zu Adira halt sagt, sagt so, hey, ich dachte, ich komme hier so mit als quasi dein Sidekick, und dann so, ja. Nee, du bist auch ein Kadett für diese Mission. Wo
das ist halt so wie... So wie halt Wesley Crusher eine Zeit lang eben zwar Ensign war auf der Enterprise D nach Gnaden des Captains, aber dann trotzdem auf die Akademie musste und dann wieder mal Kadett war, bevor er dann wieder mal ein richtiger Ensign dann wurde.
Na. Also auf jeden
der
Fall.
Ensign ehrenhalber.
Ja.
Also auf jeden Fall, sie sind auf dieser Mission, sollen irgendeinen Mond untersuchen, also so eine klassische Routine-Mission, wo es eigentlich um nichts geht, außer hier, wir spielen mal Außenmission.
Ja, und insbesondere auch, es geht ja auch noch, eigentlich wollten sie ja auf einen M-Klasse-Mond.
Genau.
Ja.
Wo sind dann gelandet auf einem L-Klasse-Mond?
Mhm.
Und es war auch mal nett, weil man hört so selten was von Nicht-M-Planeten.
Und es sah alles so ein bisschen aus wie wie in der Voyager-Episode, ich glaube es war 503, ich glaube Timeless oder wie sie hieß.
Ja, so ein bisschen wie die Folge, oder auch hat mich ein bisschen auch an diese Deep Space Nine-Folge Ascent, wo Quark und Auto miteinander auch auf so eine Anhöhe müssen, um dann Funksignal zu bekommen.
Genau.
Und stimmt, ja.
Und das haben sie da halt auch, nur auf dem Planeten, auf dem sie gestrandet sind, gibt es irgendwelche komischen krebswurmartigen Viecher, wo sich das CGI-Department mal wieder so richtig schön austoben durfte. die können nicht sehen, die können nicht riechen, aber sie können elektromagnetische Strahlung wahrnehmen.
Mhm.
Und die haben dann halt das Shuttle angegriffen. Und dann hat halt Tilly gesagt, ja, nee, mach mal alle Technik aus. Und dann sind die halt auch wieder abgehauen, wo ich mir gedacht habe, so, nur weil jetzt die Strahlung weg ist, hauen die sofort ab.
Naja.
Es war so ein bisschen strange, aber okay.
Ja,
ist
so ein bisschen
eigentlich auch
nein,
wurscht,
ich glaube,
weil darum
die haben einfach die nur länger gebraucht, um ans Ziel zu kommen, sozusagen, oder? Naja.
Ja, beziehungsweise im ersten Moment, wo sie halt quasi von diesem irgendwie das Shuttle durchgeschüttelt wird, ist ja irgendwie schon ein so ein Viech da, aber irgendwie halt auch nicht so richtig, ne?
Ja, aber warum war es dann noch bisschen zwei Viecher? Also das Ganze,
ja,
ich sag mal so,
also
es war eine Paloge da drin.
Aber nee, das haben sie kurz erklärt, dass das irgendwie
ja
quasi
aus mehreren Spezies,
ja, genau,
also Spezies besteht, diese, aber also ja, naja.
Nee, dass diese Spezies sich irgendwie aus zusammengesetzten Figuren, also irgendwie eben zusammengesetzten Einheiten besteht, die sich eben doch aufteilen können.
Ja, also es ist alles ein bisschen, die Logik des Außenrum sollte man nicht hinterfragen. Gerade auch, warum sie unbedingt hoch auf den Berg klettern müssen, damit sie ein Signal wegkriegen, während ein Herr Tilly unten problemlos ein Signal kriegt am Ende der Folge.
Ja, die ist ja nicht ganz unten, die ist schon auf der Anhöhe noch. Also.
Ja, nein, und die andere Geschichte ist ja auch, dass in dem Moment ja eben auch das Schiff schon nach ihnen scannt.
Eben.
Es ging ja darum, dass sie quasi ihr Rettungsschiff nicht rufen können, wenn sie nicht da hochkommen. Weil eben ihre persönlichen Kommunikatoren zu schwach sind von der Sendeleistung her.
Und welche Episode war das? Das erinnerte mich auch an die DS9-Episode, wo Odo und
ja.
Ach,
ja.
So hast du gesagt, habe ich eben, oh Gott, Déjà-vu, es tut mir leid.
Alles
ja,
gut?
Das Witzige ist tatsächlich.
Déjà-vu ist übrigens auch eine sehr schöne Folge der sechsten Staffel TNG.
Gut,
ja,
gut.
Nee, aber The Ascent ist tatsächlich in der Liste, also auf der Memory Alpha, L-Class Planets oder L-Class Worlds. Und da ist der Unnamed Mountainous Planet somewhere between Bajoran System and Inferna Prime. Aus eben The Ascent aus Deep Space Nine. Und noch eine Folge von Deep Space Nine kommt solcher einer vor. Und Timeless ebenfalls genannt von Voyager. Hatten wir ja auch gerade.
Wow, das sind halt diese.
Wir sind wohl Star Trek-Fans,
ja.
Na sowas.
Ja, ja, aber halt eben.
Und ich sag jetzt mal, mit der mangelnden Logik schlecht und mehr Action und den ganzen Sachen, das ist halt so auch für mich eigentlich ein Teil von diesem formell klassisch Star Trek Erzählen. Das gehört alles
oh, wir erzählen
dazu.
Mit Fehlern. Okay, gut.
Nee, es ist halt so diese, weil manchmal hast du ja diese Erzählentscheidung, formell etwas wiederzugeben oder ein Muster wiederzugeben, dass es halt schon öfters wiederholt worden ist und da vielleicht möglichst konsistent, aber nicht mit 100% Konsistenz. Das ist halt eine Erzählentscheidung.
Aber hier auch interessant, dass natürlich wieder mal auf Action gesetzt wird. Also ich finde ja sowieso, dass Discovery an sich sehr viel actionlastiger ist, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, als neue Star Trek-Serie, auch so ein bisschen, um sozusagen die aktuellen Sehgewohnheiten des jetzigen Publikums auch, glaube ich, zu bedienen. Und hier dann auch wieder. Also es war schon alles sehr actionlastig.
Ne, also ich würde jetzt diese Episode nicht als actionlastig bezeichnen.
Na, zumindest der Teil auf dem Eisplaneten schon.
Ja. Ja. Ne, auch das würde ich nicht als actionlastig bezeichnen.
Na, also für so Außenmissionen schon. Ich meine, überleg mal, wenn wir uns an Descent erinnern, da sind die halt den Berg hochgelaufen. Ja, hier müssen sie irgendwie durch eine halbe Ebene rennen, dann werden sie noch halb eingefroren, dann werden sie gejagt. Also ich meine, da passiert schon eine ganze Menge.
Ja gut, aber also im Vergleich zur ersten Staffel ist das nicht mal ansatzweise actionlastig.
Wir haben keine
aber für diese Art von Situation finde ich schon. Also wenn wir jetzt gerade sagen, dass diese Situation gespiegelt wird, quasi von anderen Situationen, die wir auch so in anderen Episoden hatten.
Ja, natürlich. Ja. War halt ein bisschen mehr Action, aber ich sag mal, da ist halt manchmal auch bei TNG und so weiter auch mal so.
Ich habe ja nur gedacht, als Tilly dann meinte, nein, sie wird also quasi das Monster ablenken, dachte ich nur so, Gott sei Dank hat sie diese Trainingseinheiten gemacht, als sie durch die Gänge gerannt sind. Weißt du, entsinnst du dich noch? Da mussten die immer durch die Gänge rennen. Ich dachte, na, immerhin hat das Training sich für was gelohnt.
Warum?
Naja, weil du musst ja auf Kondition musst du ja die ganze Zeit trainieren, um also, da
das
diesen,
musst du ja
dieses
so Höhe. So.
Ja, eben. Aber ich sag ja, es hat sich Gott sei Dank mal gelohnt. Jetzt sind wir mal in einer Situation, wo sich das Rennen auch lohnt. Das ist ja nicht immer in Star Trek so. Du hast ja die Beam, die Beam-Geschichten und so. Und dann dachte ich, ah, guck, hier ist eine Situation, es hat sich gelohnt. Lohnt.
Wo sie tatsächlich von Star Trek aus rennen müssen. Ja, du hast es aber auch in irgendeiner Folge, wie hieß das wieder? Ende der ersten Staffel, wo so Marquis-Mitglieder so eine Art Kobayashi-Maru-Tests und so Starfleet Academy-Tests machen müssen. Und die müssen dann auch durch die Voyager-Gänge laufen.
Ja,
stimmt, ja.
Übrigens hatte ich auch gedacht, genauso wie der Kadett übrigens, dass das vielleicht jetzt doch auch so eine Art Kobayashi-Maru-Light-Test ist, so für die Kadetten, aber war es ja dann nicht. Als dann der eine starb. Der eine Kadett, ja.
Nee, der war ja Lieutenant, genau.
Oder der eine, auf jeden Fall der eine, der da mit auf dem Schiff war. Ja. Ja, ja. Nachdem wir es so viel mit Kobayashi Maru jetzt ja gerade hatten auch. Ja.
Genau, also die Situation auf dem Planeten ist halt, oder untereinander, wird halt nicht gerade besser dadurch, dass halt die Situation so ein bisschen ausweglos aussieht und halt einer der Mitkadetten halt on impact halt draufgegangen ist.
Das war ein Lieutenant, ein Pilot, den sie gestellt
Junior
bekommen haben. Junior
Class oder sowas, ja, okay. Ja.
Und als Adira da im Eis festhängt,
oh ja.
Da wird's dann ja danach auch nochmal frostig, als sie sich eigentlich ja fast an die Gurgel gehen, wo dann halt aber rauskommt, dass der Vater von dem Orion nicht das typische Chain-Mitglied war.
Ja, und das fand ich insofern ein bisschen schade. Also ja, für die Situation, um diesen Konflikt zu lösen, absolut gut, weil so kann man den am schnellsten lösen. Ich fand es aber zu einfach gelöst tatsächlich, weil ich dachte, ich hätte es besser gefunden, wenn tatsächlich das nicht so gewesen wäre. Also, weil ja diese Animosität zwischen den beiden ja genau das ist, was hier das Problem ist und dass dieses Problem, das Problem ist jetzt einfach verschwunden. Dadurch, dass der Vater eben kein Mitglied war. Also das Problem ist nicht wirklich durchgearbeitet und gelöst worden, sondern das ist einfach verschwunden, weil es halt auch jetzt von der Erzählung her hier schnell verschwinden musste, weil die mussten ja auch schnell zusammenarbeiten. Ich hätte es besser gefunden, tatsächlich, wenn es gelöst werden würde. Weißt du?
Ja. Ja, aber es hätte halt auch erzähltechnisch keinen Sinn gemacht, wenn er jetzt irgendwie Nachkomme einer von den Emerald Chain Oberinnen gewesen wäre.
Man hätte das hier ja auch nicht erzählen können. Es musste halt jetzt was schnell gelöst werden. Ja. Deswegen haben sie es so gelöst. Ich verstehe auch schon, warum sie das gemacht haben. Ich finde es halt nur für die Problematik der Situation nicht zufriedenstellend.
Ja.
Fand's schon ganz okay.
Weil sowas ist schon, also ich sag mal so, aus der Realität hast du es öfters, dass Leute miteinander arbeiten, eigentlich Gemeinsamkeiten haben, aber eine Person hat vielleicht einfach keinen Bock, über bestimmte Dinge zu reden, die nichts damit zu tun haben, dass sie die Situation nicht klären wollen, sondern aus anderen internen Gründen und deswegen Dinge ungesagt sind und dann halt so herausbersten bei solchen Dingen. Das ist ziemlich realistisch eigentlich.
Naja, ich finde es halt faules Writing, weil wir ja jetzt eigentlich, ich kann nicht sagen warum, weil wir haben gerade in Staffel 1, aber in Folge 1, 2 und 3 ging es ja gerade, wir hatten ja jetzt die ganze Traumata-Bewältigung von Burnham. Jetzt hatten wir die Traumata-Bewältigung von Book, beziehungsweise jetzt ja auch hier in dieser Folge prominent in dem anderen Erzählstrang. Und hier geht es quasi um ein weiteres Traumata, das bewältigt und durchgearbeitet werden muss. Und das wird es eben nicht. Das wird einfach nur durch faules Writing aufgelöst, indem gesagt wird, ach ja, es ist doch kein Problem da. Ja, also das finde ich
nicht so sehen, sondern die reden so, die reden darüber, dass dieses Trauma vielleicht da war. Und es könnte sein, dass die jeweils ihre Traumata schon irgendwie halbwegs abgeschlossen haben, bis auf die kleine Sache, dass dann jemand kommt, der dann das repräsentiert von einem vergangenen Trauma und dann noch sozusagen diese Kirsche auf der Spitze noch gegessen werden muss, um das komplett zu machen. Weißt du, so, weil so ein Traumabewältigung hat auch im Ende so viele kleine Schritte, die dann passieren. Und die zeigen halt verschiedene Stadien von Traumabewältigung. Also ich fand das nicht schlecht geschrieben.
Ja, ich finde es halt schade, dass es einfach verschwindet und nicht bearbeitet wird.
Ach, warum? Vielleicht kommt es ja noch. Wir haben noch einige Folgen.
Ich glaube, die Kadetten werden wir nicht mehr wiedersehen, außer vielleicht mit Tilly in der Klassenraumszene oder so. Aber ja.
Ach, ich würde mich nicht wundern, wenn da noch was kommt. Und zumindest, das heißt, es soll ja eine Starfleet Academy-Serie geben. Vielleicht ist es genau mit denen.
Ein Background, meinst du ein Backdoor-Pilot, so wie mit Sector 31 und dem Hüter der Zeit, ja.
Genau, wer weiß.
Naja, lieber nicht zu viele Backdoor-Pilots, weil ich meine, irgendwann muss das alles auch gedreht werden.
Ja.
Aber die sind ja schon in der Pipeline, also diese Academy.
Gut, die Academy-Serie ist ja jetzt auch schon seit, ich glaube, 20 Jahren im Gespräch. Wir glauben erst dran, wenn es da ist, oder?
Star Trek Day haben sie ja auch drüber gesprochen.
Aber am Star Trek Day haben sie auch gesagt, über 190
Länder auf Netflix.
Staaten, genau.
Naja.
Aber gut, du hast schon recht, ich weiß. Also vielleicht ist es so ein kleines, guck mal, es gibt auch noch eine Academy, denk dran. Ja.
Machen wir den Handlungsstrang von Tilly kurz noch fertig auf dem Planeten, würde ich sagen.
Ja.
Als sie halt oben ankommen, merken sie halt so, oh scheiße, das dauert eigentlich, wir haben eigentlich nicht die Zeit, die brauchen, bis sie uns hochbeamen, wenn wir alle hier oben hocken, weil die anderen weil diese komischen wurmartigen Krebslebewesen halt so schnell da sind und dann sagt Adira halt, ja gut, ich renne hier am schnellsten, ich lenke sie ab. Und Tilly lässt dann halt den Commanding Officer raushängen und sagt so, ja, wenn einer, dann ich. Also das, was man von einem Commanding Officer mehr oder minder erwartet in so einer Situation. Ja, nein, vielleicht.
Ja, und
ja,
insbesondere
doch,
auch, wenn
schon,
halt,
ja.
Genau.
Ja.
Wenn halt alles andere auch irgendwie noch unerfahrene.
Ja, und vor allen Dingen aber auch in der Hierarchie. Also die Verantwortung hat der kommandierende Offizier. Also übernimmt der kommandierende Offizier auch die Verantwortung für diese eine Situation. Ich meine, da können wir jetzt drüber diskutieren. Wir hatten ja immer wieder diese Diskussion mit Kirk und sowieso, der ja immer mit auf ISO aus Mission gegangen ist und dann später mit Picard. Aber in diesem Fall fand ich das schon in Ordnung so. Und ich muss sagen, ich mag Tilly super gerne, aber dieses bisschen so, ja, ich bin ja eigentlich ja immer positiv und dieses versuchte Positive natürlich auch gegen diese, sagen wir mal, schlechte Laune der Kadetten angehend und zu sagen, komm, wir versuchen jetzt ein bisschen Teambuilding zu machen, erzählt doch mal was über euch und immer dieses, ja, komm, Motivation. Also wenn ich der Kadett wäre, würde ich auch denken, was ist denn das für ein komischer Star Trek Vorgesetzter? Also die ist irgendwie seltsam.
Ja, es war so ein bisschen teilweise mit der Brechstange.
Also sehr awkward zwischendrin. Ja, ich meine, das ist natürlich auch Absicht, um so ein bisschen zu zeigen, dass eben die Situation schwierig ist und man sich vielleicht komplett unwohl fühlt, so als Gruppe auch. Aber also ich als Zuschauer habe mich da auch ein bisschen fremd geschämt. Nicht, weil ich es schlecht fand, sondern einfach, weil ich weil dieser Fremdschämen-Moment in dieser Situation für die Gruppe so groß war, das habe ich irgendwie so mitgefühlt. Ich dachte so, oh, das ist so schrecklich.
Also ich fand das sehr, also von meiner Sicht fand ich das halt auch wieder ziemlich realistisch, weil wenn man selbst ja in der Situation ist, sowas zu regeln und so eine Gruppe zu organisieren und diese Verantwortung zu tragen, ist das am Anfang, gerade wenn du so eine Icebreaker-Situation leiten musst, ist das awkward. Und es geht kaum anders. Und
ja, das war auch keine Kritik. Das ist ja genau das, okay, was ich meine. Das ist ja genau das. Ich fand, das war super gut getroffen. Aber ja, aber deswegen habe ich das so mitfühlen können, weil ich dachte, oh, ich kenne das so gut. Aber ich fand, also dieses so, also dieses Mitleiden sozusagen. Ich dachte, also ja. Ich glaube, es würde aber Tilly nicht schaden. Das ist aber natürlich persönliche Präferenz des Führungsstils, ab und zu mal vielleicht weniger Kumpel und mehr wirklich vorgesetzt zu sein. Aber sie findet sich ja da auch noch in ihre Rolle rein.
Ja, sie ist nicht so der typische Bossy-Type, sondern eher mehr.
Nee, muss sie ja auch nicht sein, aber ein bisschen, ein Hauch mehr von Autorität würde, fände ich persönlich
nur Autorität
netter.
Ist Mist, nur Kumpeltyp, ja, ist Mist, der Mittelweg ist der Königsweg, aber den zu treffen, ja, ist ja halt eben immer sehr, sehr, sehr.
Und ich finde, eigentlich macht sie es insgesamt schon sehr gut.
Na, insgesamt, ja, sowieso, und ich meine,
also
das ist
sie
ja jetzt
schafft
auch was.
Es genau, im richtigen Moment den richtigen Ton anzuschlagen, was ich jetzt auch nicht jedem frisch gebackenen Lieutenant zutrauen würde.
Vor allem, weil es halt mehrfach die Situation war, die ganze Gruppe war am Rumjammern und Panik schieben und wie sie einfach so, jetzt machen wir doch unsere Vorstellungsrunde und zwar während wir arbeiten. Dann wissen wir A mehr über uns selbst und es ist halt auch psychologisch sehr geschickt, die Leute sagen, komm, macht eure Sachen, aber dass ihr nicht währenddessen noch weiter euch in Angst spiralisiert, sondern erzählt einfach mal was. Und das wäre die Vorstellungsrunde. Das fand ich ziemlich gut.
Ja, und ich meine, es löst sich ja am Ende auch, also im Grunde wird dadurch ja genau die Attitüde gezeigt, die ja dann auch am Ende eben gelobt wird, von Kovic, der sagt, du kommst aus einer Zeit oder hast gelernt an der Akademie aus einer Zeit, wo man noch davon ausgegangen ist, alles ist möglich. Der Raum, also alles steht dir offen, der Raum, das Weltall, alles ist offen, du kannst machen, was du willst, wenn du nur stark genug dran glaubst und dich einsetzt und alles ist möglich eben. Und diese Attitüde, die zeigt sich, finde ich, sehr, sehr deutlich auch in Tilly und das ist natürlich die Art von Attitüde, die den Kadetten mitgegeben werden muss, die das so ein bisschen, glaube ich, die so desillusioniert sind durch die Umstände des Aufwachsens mit The Burn. Ja. Fand ich eine sehr schöne, sehr schönes Fazit am Ende dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Die B-Storyline findet auf Neva, formerly known as Vulkan, statt. Denn da geht's drum, die Verhandlungen um die Wiederaufnahme von Neva in die Föderation abzuschließen. Und leider ist Admiral Vance krank.
Ja. Hat sich ein Wurm eingefangen, der arme Kerl.
Ja, total realistisch, als ich es das erste Mal gehört habe.
Ja, ich dachte mir so, das letzte Mal war es ein Aneurysma, diesmal ist es ein Wurm.
Ich fand die Vorstellung aber auch so, also ja, wir waren uns einig, dass es total glaubwürdig klang, aber allein schon diese Beschreibung, ja, der muss jetzt 24 Stunden warten, bis quasi die Würmer sozusagen bereit sind und ich so
Ja, das haben wir sonst immer nur bei Fenrich Kim hatte das doch in Voyager ein paar Mal, dass er irgendwie was gegessen hat, was
Ach, hör auf.
oder wo war das? In Scorpion, wo er doch dieses Species 8472-Gunsch in sich hatte und so da lag in der Krankenstation. Ja gut, oder wie heißt sie wieder, die Belana Torres hatte in der einen Folge Nothing Human, hatte sie ja dieses Alien an sich daran, das sich mit ihr verschmolzen hat und der Doktor musste diesen kardassianischen Arzt, den Fiesen, rausholen, um ihm zu helfen.
Und weil Admiral Vance halt nicht verfügbar ist, ja, dann nimmt man halt seine beiden besten Captains aus der Vergangenheit her und Saru und Burnham müssen mit, um offiziell nur nett zu grinsen.
Das fand ich auch geil. Genau. Was sollen wir machen? Nett grinsen und genau, looking official and sit there, okay. Ja,
also quasi winke Onkel und winke Tante.
Aber ganz genau. Ehrlich, in dem Moment, in dem diese Anweisung kam, war uns doch schon allen klar, das wird nie im Leben was. Also wenn uns das klar ist, ist es dem Präsidenten auch klar und im Nachhinein erfahren wir ja auch, ja, es war ihnen klar. Aber es war
es
so,
war ja
never, never ever, die beiden, also vor allen Dingen Burnham, aber ja.
Ach, Saru auch nicht. Also wenn er irgendwie sieht, dass was ist, da greift er ja auch auf seine
Art. Saru, finde ich immer, macht das immer diplomatisch irgendwie. Also das ist das, was ja, macht das diplomatisch immer besser. Das ist ja das, dieses, ja, also diese Diskussion mit you have a light touch. Und so, ja. Dieses, das fand ich so einen schönen Ausdruck. Weil ja, Saru hat halt wirklich so, der zieht halt hier mal ein bisschen am Faden und da mal ein bisschen am Faden. Dann klopft er mal so auf die Schulter und pustet mal vielleicht von rechts und dann plötzlich wird so eine ganze, wie sagt man, Domino-Kette losgetreten, genau. Ja, ganz wunderbar.
Ja, Saru ist da einfach ein bisschen subtiler. Aber genau das macht die beiden auch, glaube ich, so gut zusammen.
Der eine, Burnham, der Feinfühlige und die andere mit der Abrissbirne.
Genau.
Ja, nicht mal mit der Abrissbirne, sondern einfach nur offen und klar auf den Kopf zu, sagt sie dir, was sie denkt.
Ist ja aber für die war ja auch ideal. Das genau. Das ist ja auch genau das, was sie leben, ja.
Absolut Kendo.
Ja, Kennt das man. Ist ja auch logisch teilweise halt einfach direkter zu sein. Und dann passt halt, weil sie ist ja durchaus nicht Abrissbirne, wie eben würde ich nicht sagen, weil sie ist ja durchaus immer höflich dabei und sagt, ja, Entschuldigung, darf ich mal? Oder halt mit sehr respektvollen Worten.
Gut, dann sagen wir nicht Abrissbirne, sondern direkt und nicht in Watte gepackt.
Ja, das ist gut. Genau. Ohne Samthandschuhe.
Genau, ohne Samthandschuhe.
Aber trotzdem freundlich.
Genau. Also, um kurz zu umreißen, warum man unbedingt den Samthandschuh und den Nicht-Samthandschuh brauchte bei diesen Verhandlungen, war Nivar hat halt so, oh scheiße, da ist schon wieder eine Anomalie unterwegs. Warte mal, das kennen wir doch. Ihr hieß The Burn. Ja, lief nicht so gut. Ja, wir treten euch wieder bei, aber nur, wenn wir sofort wieder weglaufen dürfen, wenn es uns nicht mehr passt.
Ja, eine Exit-Clause.
Genau, eine Exit-Clause mit und die Art und Weise, wie sie verhandelt haben. Hätte nur noch gefehlt, dass irgendjemand in diesem Raum Order ruft.
Also vor allem, weil schon allein diese Extrawürste allein, weil als UK ja noch in der EU waren, hatten die ja eh schon einen Haufen Extrawürste. Und es war so, dachte ich echt so, was? Jetzt gibt's auch noch Brexit bei Disco.
Ja, also wir picken uns, und aber auch dieses Jahr, also ihr pickt euch die Rosinen raus und wenn es hart auf hart kommt und eigentlich sozusagen die Verpflichtung von dem, was, also wenn der Verpflichtungsteil von dem Rosinenteil kommt, dann haut ihr ab. Ja, also.
Genau, also das ist so Brexit durch und durch, was da halt rausgekommen ist, und es stand halt so, die einen wollen nur, wenn mit Sonderlocken, die Föderation sagt, nee, Sonderlocken können wir euch nicht geben, weil dann wollen wir sie alle haben, dann können wir den Laden auch gleich dicht machen.
Ja.
Und dann hat halt Michael das gemacht, was sie öfters mal macht, nämlich einfach Mund aufgemacht und gesagt, was ihr auf der Zunge liegt. Und man hat halt dann, also Michael und Saru haben halt einen Kompromiss vorgeschlagen, dass es also diese Sonderregelung nicht gibt, aber das ist halt eine Art, also in der heutigen Zeit würden wir es Schiedsgericht nennen, halt einfach eine neutrale dritte Instanz, die dann halt entscheidet. Und diese neutrale dritte Instanz ist, weil sie eh schon zwischen den Stühlen sitzt, dann kann man sie auch richtig zwischen die Stühle setzen, ist halt Michael, die halt diese neutrale dritte Instanz ist, um zu verhandeln, weil sie halt beide Seiten halt kennt.
Und jetzt muss ich was sagen, und ich weiß, ich mache mich damit extrem unbeliebt, und ich weiß, ihr werdet es hassen.
Hau
und
raus.
Ich hasse, ja, aber warum?
Ich hab den Knopf, hab die Maus schon über dem Auflegen-Knopf.
Warum wieder Michael? Ja, in diesem Fall passt sie wie Faust aufs Auge. Ich hätte ja fast Arsch auf einmal gesagt. Aber also wie Faust aufs Auge, ja, das ist schon richtig. Aber es hat natürlich hier schon wieder so Züge von Michael, der Retterin von allem. Also,
Ich möchte dir zustimmen.
Ich weiß, ich habe, bitte?
Ich möchte dir zustimmen.
Ja, ich habe aber, ich wollte gerade sagen, ich warte auf Els große Nein,
also
Geschichte.
Warum hat Saru das nicht vorgeschlagen? Also ich meine, dass Michael diese
neutrale... Warum nehmen sie nicht jemand ganz anders? Oder warum nehmen sie nicht, oder warum machen sie nicht eine Gruppe, die mehr als nur zwei bestehen? Also ich meine, ja, in dem Moment passt sie sehr gut und die, vielleicht ist auch einfach, ist die Ressource nicht da oder so, aber dann wieder, ja, dann mache ich das. Also dieses Ranreißen
aber
und dieses
warum?
Lösen.
Hast
ja.
du nicht ihre Begründung gehört?
Doch, und ich habe auch gesagt, sie passt für diese Geschichte passt sie gut. Aber ich habe das Gefühl, also sie ist die Lösung irgendwie für alles. Und das, also warum wieder Michael? Warum nicht, wie gesagt, eine größere Gruppe
Michael?
Oder, ja, weil sie für alles
ist ja
die
eine
Lösung
größere
ist
Gruppe. Sie hat nur gesagt, Saru und ich haben diese Lösung für dieses Gremium. Und ich schlage vor, für den vulkanischen Teil, für den Niva-Teil, erst mal dabei zu sein, weil ich eine Brücke zwischen Starfleet-Föderation und Niva bin, weil ich beide Staatsdinger
habe. Ja,
hat.
Ja,
aber
ich habe das schon verstanden.
Lass mich weiterreden. Und sie hat es so formuliert, dass es eine Übergangssache ist, weil sie sagt, komm, ich nehme mir dann die Zeit und die Energie, was jetzt in Realwelt übersetzt, viel Arbeit ist, bei sowas dabei zu sein. Und dann möchte ich halt auch nochmal anmerken, wenn du jetzt andere Charaktere hast, die alles lösen und alles können, wenn es jetzt ein Picard ist oder ein Kirk ist, meckert.
Bin ich genauso nervig. Es hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist oder dass sie eine Schwarze ist oder was, sondern ich finde das genauso nervig. Ich habe das, ich fand auch Picard hat auch, also Sankt Picard, ja, da habe ich genau das gleiche Problem mit.
Aber wir reden halt da nicht drüber und dann wirkt das halt so im Kontext halt, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber ich habe mittlerweile mir, und es ist jetzt nur von mir, dass wenn ich jetzt finde, ein Charakter, der jetzt marginalisierte Dinge repräsentiert, aber ich weiß, dasselbe nervt mich bei anderen Charakteren, die vielleicht jetzt ähnlich gestrickt sind, aber nicht so sehr marginalisiertes repräsentieren, gehe ich, also das rede ich so von mir, weil ich das öfters schon für mich halt so durchdacht habe, warum dies und das so und so wirkt und so und so. Und dass ich halt denke so, dann muss ich das anders framen, dass ich sage, sie ist ein Teil dieser Art von Charaktere wie A, B, C, D, D, andere, die jetzt nicht marginalisiert sind, die halt gerne mal so geschrieben werden. Und jetzt ist halt meine schwarze Frau in dieser Situation. Und das kann man dann aus dem Ding auch nochmal anders konnotiert sehen, dass halt jemand von der Erzähltechnik her formell eben sozusagen diese Ehre bekommt, diese Lösungsfigur zu sein, die nicht weiß und männlich ist. Und das finde ich gut.
Also ich hätte die Situation am liebsten so gesehen, dass Michael halt sagt so, hey komm, können wir hier nicht irgendeine Art von Kompromiss finden? Also so halt so ein Appell, hey, ich verstehe beide Seiten. Können wir hier nicht irgendwie zusammenkommen? Dass er halt einfach.
Aber die Idee ist doch gut.
Halt einfach.
Mit dem Gremium. Sie ist halt leider das Gremium nicht. Hätten wir, glaube ich, das Gremium gesehen, wo sie halt quasi kurz auch mit dabei ist, nur um diese Brücke zu schlagen, weil sie ja tatsächlich diese Brücke ist von sich selbst aus. Und dann halt sagt, ja, ich muss jetzt nicht mehr in diesem Gremium sitzen. Und ich glaube, so wird das auch gewesen sein, dass sie nur für diese kurze Zeit in diesem Gremium war.
Aber es wird so dargestellt, finde ich, als ob sie das Gremium in Personalunion ist. Und das
Nein.
Ist, ja, aber das ist das Problem. Es wird ganz deutlich gesagt. Und sie sagt auch, ja, ich werde die Aufgabe temporär übernehmen, aber sie sagt so lange, bis...
Ja. Hast du nicht zugehört, dass dann die Frage gestellt worden ist, wer wird dann für Niva dabei sein? Also wo es dann nur um einen spezifischen Sitz geht und die sagt, ja gut, von mir aus mache ich das. Klar, das wirkt natürlich so wie Responsibility Hoarding, aber es ist ja etwas, was quasi in so einer Art Zeitraffer gezeigt worden ist und danach, wo sie ja beitreten, ist quasi mit angedeutet, muss sie das ja nicht mehr machen. Oder es ist so ein kurzes Ding, was off-Kamera gezeigt wird. ja.
Ich müsste mir nochmal den Dialog genau anhören, aber ich glaube, sie sagt doch, sie ist so lange die Brücke, bis die beiden ihre Probleme miteinander gelöst haben.
Ja,
nicht bis
damit
das, nicht bis das, aber nicht bis das, das bedeutet aber, dass sie de facto, also das heißt für mich nicht so lange, aber das ist jetzt Haarspalterei dann, nicht bis das Gremium steht, sondern bis quasi, also bis das gelöst ist. Das heißt also, so lange wird sie in diesem Gremium sein.
Ja. Das war ja gelöst im Sinne von.
Nein, die Problematik zwischen denen wird, glaube ich, so lange bestehen bleiben, wie beide Mitglieder sind, oder?
Nö, sondern es ging halt darum, dieses Gremium habe ich so verstanden, dass es ein Gremium dafür da ist, dass quasi unabhängig von der Föderation, politischen Führung der Föderation, ein Gremium da ist, das quasi so eine Art Aufsichtsrat ist, besetzt mit Mitgliedsleuten, die halt quasi sehen, ob die Bedürfnisse und so weiter der verschiedenen Mitgliedswelten auch alle entsprechend beachtet werden oder nicht. Und dann eben quasi diese sozusagen Betriebsnichtsehbarkeit, also so dieses Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, was natürlich so eine Führung teilweise hat bei sowas, gerade bei so einer großen Organisation, dass halt diese erste Sitzung quasi Michael mit dabei war, aber dann jemand anders von Niva an diesen Platz kommt und entsprechend bei diesem Dauergremium dabei ist, das die ganze Zeit evaluiert, was brauchen wir, was müssen wir tun, auf was müssen unsere Regierungen, also die vor Ort und die bei der Föderation, worauf müssen die hören und die das Ganze so in ganz langwieriger parlamentarischer Gremienarbeit machen und da wird Michael nicht mehr dabei sein, weil sie Captain der Discovery ist.
Also ich müsste mir nochmal anschauen, was genau sie tatsächlich sagt. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das zu machen, während ich jetzt erzähle. Ja. Aber ich finde, man hätte es vielleicht auch ein bisschen anders auflösen können, als es dann jetzt passiert ist. Damit vielleicht diese Problematik, die ich jetzt hier sage, dass ich es eben so sehe und du das anders und Marcel nochmal ein drittes, vielleicht gerade so eben nicht aufkommt. Also man hätte das vielleicht klarer erzählen können.
Naja, also das Problem, was ich hauptsächlich damit habe, ist, dass Michael halt diesen Kompromiss auch noch vorgeschlagen hat.
Ja gut, sie und der Saru haben das vorgeschlagen.
Ja, aber es wäre halt besser gewesen, Michael macht halt den Appell, kriegt dafür unmittelbar danach erstmal von der Präsidentin den Kopf gewaschen, so nach dem Motto, was machst du hier eigentlich? Du sollst nur da sein und nett grinsen.
Aber da war ja vorher schon klar, dass sie eben genau dafür nicht hergerufen worden sind. Das haben ja Saru und sie festgestellt, bevor sie jeweils mit den anderen Leuten geredet haben.
Ja, aber also ich hätte es besser gefunden, wenn halt nur Saru diesen Kompromiss ausgedealt hätte. Das wäre ein bisschen weniger, Michael muss alles mal wieder im Alleingang retten gewesen, aber... Naja, gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Darf ich nur ganz kurz was fürs Protokoll sagen? Nur fürs Protokoll und bitte, bitte, bitte niemand sich von angegriffen fühlen. Fürs Protokoll. Ich kann teilweise ich mag Michael persönlich sehr gerne und ich kann manchmal manche Michael-Momente nicht genießen, weil ich im Hinterkopf Stimmen habe, nicht unbedingt eure, aber von Leuten, die sagen, hey, schon wieder Michael, und in meinem Hinterkopf diese Stimmen losgehen. Und das finde ich so traurig. Ich möchte einfach sie als einer meiner jetzt neu dazugekommenen Lieblingscaptains auch mal total awesome, geil und super sehen dürfen und das genießen dürfen. Zu Ende, Notiz Ende.
Können wir bitte mal was Positives hier aus der Szene rausholen? Schwer shippt auch noch Tyrina und Saru.
Ja.
Ich liebe die beiden
natürlich zusammen.
Die sind sehr, sehr niedlich. Auch sehr niedlich, wie sie eben den Tee so geil machen. Ja. Wie in der Bar, so wenn man sagt, hier, von wem ist der Drink? Der ist von der Dame da drüben.
Genau.
Ja, war sehr schön.
Traditionellen Tee mit dem Salz, den er ja dazu immer nimmt.
Ja. Und die haben immer, die haben das beide auch so super gespielt. Also die Blicke, die sich auch zugeworfen haben, sprechen wirklich Bände. Es war sehr, sehr schön.
Die Frage ist, was haben sie denn beim abschließenden Tee gemacht? Den haben wir ja nicht gesehen.
Na, das ist doch nicht so wichtig, was hinter verschlossenen Türen passiert. Geht uns nichts an.
Allem, weil normalerweise heißt es auch bei Star Trek, wenn zwei Figuren sich mögen und näher kommen, heißt es immer, can I ask you to dinner? Und dann fragt sie halt natürlich, can I ask you for tea? So ganz, ganz elegant. elegant.
Also ich glaube nicht elegant vokalisch
nicht,
und elegant Kilpian. Ich glaube nicht, dass die beiden nach geschlossener Tür direkt übereinander hergefallen sind. Ich glaube, die haben distinguierte Team miteinander,
ja.
Team miteinander getrunken.
Ja, das genau.
Und,
das sehe ich
ja.
auch. Das sehe ich aber auch, weil einige so im Netz.
Da machen wir ein Slow-Bild draus. Das wird mindestens 15.000 Jahre, nicht mehr.
Natürlich. Und vor allem, ich sage jetzt mal für mich, also im Netz haben natürlich alle gesagt, so, boah, die Sexual Tension. Und ich denke so, ich habe das nicht so dieses Over-the-Top sexuell gesehen, sondern vor allem so eine entstehende tiefe Zuneigung und so eine eher, also in einem modernen, also in einem, ich sag mal, zeitgemäßere Art, so eine romantische Anziehung, die natürlich auch ihre sexuellen Auswirkungen hat. Aber ich sehe die vielmehr so was, so eine zarte Blüte der Zuneigung zwischen denen, aber ohne es kitschig zu meinen.
Das hatte so ein bisschen so Bro-Vibes.
Ich hatte sehr starke Freundschafts-Vibes. So dieses, wir lernen uns erstmal kennen.
Bro-Vibes, weil das werden jetzt
das
zwei
Das ist im Grunde, ja.
Du meinst das, Romance. Genau. Also wie, also Leute, die...
Ja,
also,
Bro-Vibes ist, glaube ich, Bromance, aber ohne das, den sexuellen Tension, mehr Freundschaft.
Aber es gibt einen anderen Begriff dafür. Das heißt platonische Beziehung.
Ja.
Platonische Zuneigung.
In der coolen Jugendsprache. Jugendsprache.
Eine Bromance ist ja quasi aus meiner Sicht ein Wort, um Zuneigung unter männlichen Personen verargumentieren zu können, ohne dass man sie Homo schimpft.
Ja, ja. Nichtsdestotrotz fand ich das sehr, sehr nett gespielt. Ich bin gespannt, was wir da noch zu sehen können, kriegen. Und es ist natürlich jetzt hier auch ein Erzählstrang, der wieder aufgenommen wurde, denn wir hatten ja auch schon so ein bisschen so, als sie das erste Mal aufgetaucht ist, Tirina, war ja auch schon so, ach guck, die findet das offensichtlich nett. Also, dass sie das jetzt hier wieder aufgenommen haben und weitererzählen, wenn auch nur subtil, sehr, sehr subtil alles, fand ich schön, hat mir sehr gut gefallen.
Aber wirklich so dieses Will you join me for tea? Das ist so schön gewesen. Genau.
Es hat einfach voll zu den Charakteren gepasst.
Ja, und ich finde auch die beiden Charaktere, also die Art und Weise, sie ist ja Vulkanierin und trägt ihre Gefühle eben nicht nach außen hin so deutlich zutage, weil es einfach die Kultur ist, während Saru ja auch ein sehr, sagen wir mal, ruhiger Vertreter ist.
Ja.
Das passt sehr gut zusammen auch.
Eben, er hat so dezente Emotionen. Ja. Das stille Wasser, das tief ist.
Und natürlich auch beide in ihren Erfahrungen sehr ähnlich. Also auch gerade Saru, der ja eben diesen Zeitsprung gemacht hat, seine Familie auch verloren hat und etc. etc. Ja, alles sehr, 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 sehr viel, hat sehr viel Potenzial.
Ja, wir wollen mehr sehen.
Na, wovon wir auch mehr sehen wollen, ist
Ich kann dir sagen, wovon ich mehr sehen will. Ich weiß, was du sagen willst. Ich möchte bitte mehr von Kulba in seinem schwarzen Shirt sehen, wie er sich zurücklehnt in diesem Stuhl und sagt, erzähl mir deine Gedanken. Aber ja, bitte, du willst über die Booker-Storyline reden, mach.
Genau.
Diese sexy, sexy Counselor, siehst du? Sie machen sogar
bin ich total on board.
Alter. Ich finde das total super.
Aber
ich komme gerne zu dir und erzähl dir meine Gedanken, wenn du das schwarze Shirt trägst dabei. Ja.
Ja.
Genau, also Booker ist nicht freiwillig in Anführungsstrichen, das war nicht seine Idee, zumindest zu Kalber zu gehen, weil Schatzilein hat ihn geschickt und hat ihm einen Termin gemacht wahrscheinlich.
Mhm. Ja gut, aber das ist ja dieser Klassiker, den wir ja aus anderen Serien auch kennen, oder ich finde, wo man es gerade so, wo man es total oft hat, war so Police Procedures und so Procedures, wo dann irgendwie, es gab eine Schießerei und die so, ja, dann musst du jetzt erstmal zum Therapeuten und also zu so einer Sitzung, damit du wieder für den Dienst freigeschaltet wirst sozusagen, und hier dann genauso, also damit
er
du einfach, damit ich sehe, ja, aber damit, ja, in dem Fall, glaube ich, ist es so ein Mittelding zwischen, er ist ja nicht wirklich richtig im Dienst, aber er ist ja auch nicht, also er ist ja trotzdem Teil der Mannschaft, weißt du? Also dann hat zwar Schatzi auch gesagt, ja, geh hin, aber ich glaube, sie hat auch ein bisschen Autorität in ihre Captains-Rolle reingelegt.
Ja,
so ein bisschen
aber klar, er ist so für die Crew so natürlich so ein Berater, denke ich, für die Disco-Crew oder halt natürlich so auch ein Backup für den Stamets. Er ist halt so wie Neelix so ein bisschen, weißt du? Ja, Art, weißt du, so ein Local aus der Zeit, der der Disco-Crew hilft. Also,
ja.
Der Vergleich ist besser, als ich im ersten Moment dachte.
ich wollte nämlich gerade sagen, minus das Kochen, aber nee, du hast schon recht, ja.
Also ich meine jetzt also wirklich jemand, der erste Mensch, der quasi auf dieses Schiff, das weggeschleudert wurde oder halt weg ist von den Heimatgefilden, zeitlich nicht räumlich und dann eben so meine ich rein formell wie nie.
Ja, na klar. Ja. Ja, aber das war ja auch, hast ja recht, das ist ja genau das, wofür Birka dann auch genommen wurde, dass gesagt wird, okay, du kennst dich hier aus in dieser Zeit und was hier so läuft und so, wir brauchen dich quasi als Berater, das war ja genau das. Ja.
Genau, und das Schiff ist gut, Neelix hat auf Voyager ja auch sein eigenes Schiff die ganze Zeit, wird immer wieder erwähnt, aber das Schiff von Birka ist ja eigentlich der Delta Flyer.
Ja, okay.
Ja, warum? Ja, so ein bisschen.
Nein,
also,
der Delta Flyer genau. Nicht. Neelix hatte ja sein eigenes Schiff.
Aber das wurde ja nicht sehr oft benutzt.
Ja, nee, das war ja auch da gar völlig dran, im Eimer. Also im Endeffekt kommt es nur in der, im Endeffekt kommt es, glaube ich, trotzdem nur im Piloten vor, mehr oder weniger. Und es wird dann, glaube ich, noch ein paar Mal erwähnt, dass es ziemlich im Eimer ist, genau. Und am Ende fliegt er damit weg, nachdem die Talaxianer ihm geholfen haben,
es zu reparieren. Haben sie es noch benutzt, weil weil sie halt ein anderes Schiff brauchten, um zu diesem Planeten zu kommen. In dem siebte Staffel zwei Teile, weil die Voyager kannten sie ja, also brauchten sie halt irgendein anderes Schiff, was sie halt noch nicht kannten.
Genau, mit einer anderen Signatur. Stimmt, das hatten sie dann nochmal. Aber Bookship wird ja eher so wie der Delta Flyer eingesetzt.
Ja, halt aber jetzt auch bei der letzten Mission ja auch. Das heißt, ich bräuchte ein Schiff, das eben nicht so auffällig ist wie die Discovery. Könnte ich dein Schiff mir leihen? Ja klar, kein Thema. So.
Genau.
Du weißt, wo die Schlüssel hängen.
Ja, genau. Wie sie ja schon sagte, so schön sagte, ich bringe es gewaschen und gewachsen zurück.
Genau.
Ja, genau.
Das war so süß.
Genau, Buck und Kalba reden halt so ein bisschen über Verlust und was nicht noch alles.
Sein Onkel, der tote Onkel am Pokertisch und...
Ja, also das war schon sehr bizarr, aber okay.
Also der Wilson Cruz meinte, das ist halt tatsächlich auch eine Tradition aus seiner, wo er herkommt, Puerto Rico. Mhm. So wie ich das verstanden habe, dass es tatsächlich etwas ist, so...
Habe ich noch nie vorher gehört, so stehende Beerdigung tatsächlich.
Mhm. Ja, da gab es sogar Bilder auf Twitter von sowas, wie also Tote genauso quasi beigesetzt oder halt nochmal so positioniert worden sind, wie sie halt in ihrem lebendigen Leben halt waren. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Er sagt ja selber, it's a very obscure oder unusual Earth tradition. Und wie er halt auch so, ja, der redet ja aus seinem eigenen Nähkästchen, betont das ja und am Ende.
Betont, dass er das eigentlich aus professionellen Gesichtspunkten nicht machen sollte.
Aber dann aber auch die Begründung, aber wir sind ja Schiffskameraden, wir wissen eh schon zu viel voneinander. Und dann dachte ich so, okay, das sagt aber nochmal ganz deutlich, dass gerade diese Crew, die ja eben auch ein bisschen auch eine, auch glaube ich, eine Codependence hat, ganz deutlich, weil die eben alle quasi alles verloren haben und diesen 800 Jahre Zeitsprung gemacht haben. Also die haben nur sich in diesem Zeitraum, wo sie jetzt, in dieser Zeit, in die sie jetzt stecken. Das betont es nochmal so deutlich und macht es nochmal deutlich. Und er hat halt recht, ja, wir wissen halt eigentlich viel, viel mehr übereinander aus dieser Situation heraus, als eigentlich normale Crewmates das jemals sollten. Also ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich auch noch ein bisschen was mehr erzähle. So nach dem Motto.
Ja, also.
Und Buck sollte halt so eine Art aus Programmable Matter irgendwie mit so einem komischen Sand, irgend so eine Art Mandala oder was auch immer er da...
Wir erinnern uns an Lower Decks, an der Ascension, wo ja auch jemand ein Mandala gemacht hat.
Aus Sand.
Aus Sand, ja.
Was halt eigentlich mehr so nur so ein Mittel zum Zweck ist für die persönliche Entwicklung, spielt für die Story überhaupt keine Rolle, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und also am Ende vom Gespräch versucht Buck so, weil er halt so merkt, so, Moment mal, irgendwas stimmt doch mit dir auch nicht. Und möchtest du nicht auf meine Couch kommen?
Genau, weil Buck ist ja auch ein Empath, weißt du, so wie Deanna Troi das ist. Und dann merkst du so, habe ich so ein Gefühl, Buck könnte der Backup werden für das Pärchen Stamets-Culber. Für ihre jeweiligen Jobs ist dann Buck der Backup, sei es für Sport Drive oder auch als Counselor.
Das ist der Paartherapeut. Also interessant auch hier, dass ja dann Culber sagte, also und Booker so, willst du darüber reden? Und Booker so, vielleicht später, also sprich nein. Und da fand ich aber ganz schön, dass du hier zwei Figuren gesehen hast, die beide sozusagen an sich und ihren Problem, ihrer Trauerbewältigung, was auch immer, arbeiten. Aber du hast halt in Culber eine Figur, die schon, sagen wir mal, vielleicht drei Schritte weiter ist in dem Prozess als jetzt Booker. Aber Culber ist auch noch nicht fertig. Aber er ist zumindest schon so viel weiter, dass er Hilfestellung leisten kann für Booker, der eben genau die Schritte jetzt durchmacht, die er schon mal durchgemacht hat. Das ist also sehr, sehr spannend. Das ist also, Culber ist quasi auch ein Work in Progress. Der ist also nicht der allwissende Counselor, der jetzt von einem Standpunkt weit weg vom Berg, von oben herabguckend sagen kann, okay, das, das und das, sondern der steckt da auch teilweise noch drinne. Das hat mir sehr gut gefallen.
Das meinte ich ja eben mit Trauma und in verschiedenen Stadien, wie zum Beispiel bei den Kadetten, dass halt natürlich klar sozusagen das Ende eines der letzten Steine, Entwicklungen der Trauma-Bewältigung für die beiden war, zu sehen, hey, wir haben beide von der Emerald Chain gelitten und wir müssen uns nicht aufeinander projizieren. Das war, in dem Kontext habe ich das halt gesehen.
Ja, und die ganze Traumabewältigung von Culber haben wir in der zweiten und dritten Staffel gesehen.
Und ich meine, wenn einer, also der hat ja wirklich einiges durchgemacht.
Na, von den Toten zurückgekommen.
Gestorben, im Tod gefoltert, wieder auferstanden. Also
sehr Lazarus.
Ja. Und wie ja schon am Anfang der dritten, in der dritten Staffel, wie sie zur Föderation zurückkommen, oder auch so in seinem Interview, wie er sagt so, oh yeah, and I'm fine with my murderer. So, ich bin total cool, keine Sorge.
Ich glaube, Culber hat sich gefreut, dass er auch jetzt schwarz tragen durfte und nicht mehr weiß tragen musste.
Ja, das wäre halt als Counselor trägst du ja nicht deine
Uniform, sondern Privatklamotten.
Dieser komische Vogelkanzler in Lower Decks noch so, gleich an?
Genau. Der hatte das Geilste an. Der hatte so eine klassische Universitätsjacketjacke mit den Ellbogen, mit den Patches auf den Ellbogen. Und ich dachte so, geil. Ja, aber diese Patches auf den Ellbogen haben mir am besten gefallen. Ja, 70er Jahre Professor in Yale oder so.
aber die sind ja gerade also, wieder im Kommen.
Genau, und der trägt halt, also eben, und er halt als Counselor will natürlich auch nicht sichtbar nach Dienst aussehen, sondern nach, ich nehme mich hier aus dieser Dienstkontext raus und du kannst wirklich mit mir reden, weil ich bin jetzt nicht irgendwie in dieser Chain of Command gerade mehr als Counselor. Als Arzt ist was anderes, weil ein Arzt kann ja zum Beispiel auch einen Captain außer Dienst stellen, während er als Counselor das gerade mal jetzt nicht so tut.
Ja, also ist ja auch ein sicherer Raum in dem Fall, in dem sich die beiden ja bewegen. Und Booker soll sich ja auch wohlfühlen. Ja.
Tilly war ja auch vorher da drin. Wir haben also quasi zwei Sessions bei Counselor Culber gesehen.
Übrigens, was ich auch interessant fand, auf Twitter hatte ich jemanden gesehen, der geschrieben hat, ja, so wie Tilly, also da war ein Screencap aus der Szene, wo Tilly Culber gegenüber saß und sie hatte so dieses Kissen auf den Schoß gedrückt. Und dann meinte so wie Tilly hier sitzt mit diesem Kissen auf dem Schoß gedrückt, also sozusagen von der Körpersprache her auch dieser Schutz, den man aufbaut, indem man eben sozusagen ein Kissen zwischen sich und dem Nächsten bringt, richtig. Genauso sitze ich auch immer beim Therapeuten, meinte dann derjenige, der es getweetet hat. Und meinte dann, dass das so schön ist, dass hier auch die Körpersprache mitbedacht wird. Also eben nicht nur dieses Gespräch, sondern dass das alles sehr, sehr realistische Anklänge hat. Und ich stimmt, jetzt wo sie es sagt.
Ja, das ist ich habe einige Leute auf Twitter gesehen, die sagten so, boah, das ist mal eine sehr realistische Darstellung von Therapie. Weil genauso wie zum Beispiel Book für dieses Kreative einfach auf den Boden geht und da arbeitet und tut und mit den beiden. Das war auch also sehr realitätsnah.
Aber kommen wir zu schöneren Sachen, nämlich als dann die Überlebenden zurückkommen von der Außenmission.
Oh ja.
Hat Herr Kovac für Tilly a very tempting offer.
Vor allem, wie er halt auch sagt, diese Order steht, du musst dich nicht unter Druck setzen. Du kannst auch, also nicht Order, dieses Offerte, diese Stellenangebot. Genau. Das ist sozusagen auf Dauer für sie da, weil er halt einfach in ihr eine Kraft sieht, eine Sichtweise, das sagt er ja schon am Anfang, diese Sichtweise, everything is possible, wie er das halt so schon so ein bisschen aus dieser Meta-Ebene heraus,
ja.
Wie er das analysiert. Und das ist halt so diese Section 31-Vibes, die ich meinte, dieses ein bisschen mehr auf der Meta-Ebene gucken, auch Selbstkritik machen, wie, oh, wir fanden das am Anfang von euch gar nicht toll, aber eigentlich ist es genau das, was wir jetzt brauchen. Und dieses etwas Analysierende, Beratende, Begleitende, was der hat. Wenn das ein Teil von Section 31 geworden ist in dieser Zukunft, ist es so, wie ich Section 31 schon immer sehen wollte.
Geil. Wobei wir ja immer noch nicht wissen, ob Kovac wirklich
Section 31 ist.
Wir vermuten das halt. Genau.
Eben, ich sag nur wenn. Ich habe ja immer.
Ja. Aber ich wollte nur sagen, man vergisst das so, weil ich nehme das auch als selbstverständlich an. Ja, klar ist der Section 31. Vielleicht ist er das ja gar nicht. Ja. Und eine Brille.
Ist halt eine weiterentwickelte Version. Vielleicht heißen die jetzt anders. Keine Ahnung. Vielleicht heißen die jetzt Section 42 oder so. Keine Panik.
Ja. Also Tilly bekommt die Stelle angeboten und sie sagt ja. Und das ist natürlich eine Lösung, die wir schon geahnt haben. Es wurde ja jetzt de facto seit der ersten Folge, also in 1, 2 und 3 und jetzt auch in 4 natürlich, immer wieder quasi schon gesagt, ja, ich bin unzufrieden, ich fühle mich nicht wohl, der Weg, auf dem ich mich befinde, der liegt mir nicht. Und natürlich dann auch letzte Woche ganz, ganz deutlich, haben wir ja auch drüber gesprochen, also TJ und ich, von wegen choose your own path, also finde einen neuen Pfad, wenn der alte nicht mehr funktioniert, musst du einen neuen finden oder für dich einen neuen kreieren. Und genau das macht sie. Und also ganz, ganz eine wunderbare Lösung, aber war auch natürlich jetzt sehr, also eine Entwicklung, die jetzt nicht so überrascht, sagen wir so, dass sie was anderes macht, dass sie jetzt zur Egg Academy geht, hätte ich nicht gedacht, aber dass sie rausgeht aus dieser Crew und um was anderes auszuprobieren, das habe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge gesehen, mit einem weinenden Auge, weil ich gedacht habe, Mensch, sie ist de facto die erste, und also wir haben keine anderen gesehen, deswegen vermute ich, sie ist die erste aus dieser Crew, die ja eben so aufeinander auch angewiesen ist, die sich rauslöst und die sagt, okay, wir sind jetzt in der Zukunft und wir sind zwar immer noch eine Familie, aber ich bin hier angekettet an dem Schiff und an dieser Karriere, sondern ich entwickle mich weiter, was für mich richtig ist. Und dass sie sich da eben rauslöst. Und das ist so der erste Schritt, glaube ich, dass im Endeffekt zu einem Zerfall dieser klassischen Discovery Crew, wie sie kennen, führen könnte. Das muss nicht negativ sein. Ich meine, Entwicklung ist eigentlich eine gute Sache. Ich meine, Idira ist ja auch dazu gekommen, zum Beispiel. Aber
eben, also ich denke, das wird halt natürlich jetzt nicht alles auseinanderbröckeln, sondern
nein, nicht auf einmal, halt, aber es ist eine Entwicklung.
Tilly hat halt sowieso einfach aus ihren Kontexten heraus mit ihrer Mutter, also alle, die auch das Buch von Una McCormack gelesen haben, glaube ich, ist halt irgendwie Journey to the Stars oder so, heißt das, diese jugendliche Tilly-Roman, den ich empfehlen kann. Und da wird halt diese Mutter halt sozusagen auch eher gezeigt, wie die ist. Die ist wirklich so eine overbearing Mutter, die also der Tilly quasi die Luft wegnimmt zum Atmen.
Sagt sie ja auch selbst in dem Gespräch dann mit Burnham, ja.
Genau, und eben das aus dem Buch wird quasi dann nochmal mit nebenher bestätigt. Und vorher, in der Folge vorher, erwähnt sie ja schon ihre Mutter, wo sie sagt, so, boah, ich habe zwar eine problematische Beziehung mit meiner Mutter gehabt, aber jetzt würde ich sie durchknuddeln. Und es ist sehr schön rangeführt. Jetzt wird sie halt wahrscheinlich diese Rolle mal weghaben. Und ich denke auch so ein bisschen an Dr. Crusher, die mal weg war und dann wieder zurückkam auf die Enterprise. Mhm. Also es ist nicht everything is possible, wie die Folge heißt.
Ja, ja, und Tilly insofern, also ich fand es sehr schön, dass sie dieses Gespräch dann noch hatte mit Burnham und auch natürlich so ein bisschen erklärt hat, also eben, dass eben genau diese Problematik, dass sie im Grunde eigentlich diese Karriere in Starfleet angestrebt hat, um ihrer Mutter was zu beweisen, also Revolution sozusagen. Ja, und dass so. Sie jetzt aber gemerkt hat, und dass sie gemerkt hat, dass das der Fall war, jetzt, wo eben ihre Mutter nicht mehr da ist, weil es ist eben derjenige, gegen den revolutioniert wird, gegen den die Revolte gerichtet ist in erster Linie, der ist nicht mehr da. Und wenn sie dann den Spaß verliert an dem, was sie macht, dann heißt es ja ganz deutlich, dass ihr das offensichtlich wichtiger war, auf Krawall gebürstet gegen die Mutter zu revoltieren, als die eigentliche Karriere bei Star Trek, Starfleet. Ja, und es ist natürlich, es ist auch eine harte Erkenntnis, sowas. Ja, und aber gleichzeitig auch ein sehr schöner Twist, und da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, dass man dann so in einem Punkt in seinem Leben angelangt, wo man denkt, Mensch, ich bin genau wie meine Mutter. Weißt du, alles, was man an seiner Mutter irgendwie nervig findet, und also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt und wir haben uns sehr geliebt, aber es gab natürlich auch Sachen, die unheimlich nervig waren und man denkt, oh Gott, so werde ich nie, ich hoffe, ich werde niemals in meinem Leben so. Und irgendwann in einem Punkt in deinem Leben kommst du an und dann hast du so einen schlagartigen Aha-Moment, wo du denkst, scheiße, ich bin genau wie meine Mutter. Und genau diesen Moment hatte ich das Gefühl, hatte Tilly in diesem Gespräch mit Burnham, als sie sagte, meine Mutter war Diplomatin, sie war im diplomatischen Korps. Zu Hause war sie immer stahlhart, es war also sehr autoritär immer alles und sie hat mir diese Luft zum Atmen weggenommen. Aber diese Aufgabe von Diplomatie, das liegt mir und das kann ich und das kann ich auch weitervermitteln in dem Job, in dem ich jetzt den ich jetzt machen werde an der Academy. Und also dass quasi diese Aufgabe, die die Mutter gemacht hat, offensichtlich auch was ist, was ihr liegt. Und da ist ja auch quasi eine Verknüpfung zur Mutter wieder hin, was ärgerlich sein kann, aber vielleicht auch positiv. Oder überinterpretiere ich jetzt hier?
Nö, überhaupt nicht. Das ist so, finde ich ziemlich gut ausgelegt. Da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Schön.
Naja, also Tilly ist weg und du hattest gesagt, im Lower Decks, oh Gott, ich bin heute so, im Ready Room wollte ich sagen, du hattest ja gesagt, dass im Ready Room Mary Wiseman kurz erzählt hatte zum Background, dass sie in New York am Theater jetzt eine Zeit lang ist und genau. Du vermutest, dass damit eben das zusammenhängt, dass sie weniger Drehzeit hat bei Discovery und deshalb sie ein bisschen rausgenommen wurde aus der Story, indem genau. Sie an die Academy geschickt wurde.
Ich denke, sie hat dieses Angebot bekommen, so stelle ich mir vor, und da hat sie dann mit den Disco-Leuten diskutiert, wie sie beides quasi machen kann und wahrscheinlich wieder zurückkommt, und ich gehe mal stark davon aus, dass es halt so einer dieser Fälle ist, wo eine Star Trek-Figur geht und wieder kommt.
Mhm, ja.
Aber es ist ja auch schön, dass diese Möglichkeiten gegeben werden, weil das ist ja nicht selbstverständlich, weil oftmals werden in solchen Situationen dann die Figuren halt rausgeschrieben und sind dann halt im schlimmsten Fall
schlimmsten Fall sind sie tot und im Idealfall sind sie nur weg aus irgendeinem Grund, verreist, umgezogen, andere Stelle.
Aber in der Regel ist es permanent.
Ja.
Und das ist halt dort nicht, das war ja genauso mit Gates McFadden, die zwar erstmal Probleme hatte mit gewissen Dingen und dann Diane Muldauer, die Dr. Pulaski zwischendurch spielte und dann aber die McFadden als Dr. Crusher doch zurückkam. Und halt Wesley trotzdem auf dem Schiff war und meine Mama ist halt gerade nicht da, weil sie...
Wobei, ja... Wobei wir ja auch sehr prominente Beispiele haben, gerade auch in Star Trek, wo es eben nicht ging. Ich sage nur Dex und ich sage Jacia Dex. Und B natürlich auch Tasha Yar.
Ja, das war.
Also das sind ja zwei sehr prominente Beispiele, wo es eben nicht geklappt hat. Auch, aber ich glaube, dieses Standard...
Aber da waren es halt andere Gründe.
Ja, aber die sind halt aber auch gleich gestorben. Also obwohl, man hat ja an Tasha Yar gesehen, in Anführungszeichen, dass man doch dann irgendwie wieder auftauchen könnte.
Ja, eben.
Ja, naja, aber da werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Ich glaube aber sehr, sehr herzzerreißend, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf die Story, auf dieses Gespräch zwischen Burnham und Tilly. Auch, es war einfach ein sehr herzlicher Moment, auch dieses, ja, du hast geschnarcht, aber es hat mich dann auch irgendwie gar nicht mehr gestört nach 3 Tagen und eigentlich, und so, ja, du fehlst mir, also dass ich jetzt auch ein eigenes Quartier habe und wir uns das Quartier nicht mehr teilen, irgendwie, es ist auch komisch für mich und so. Also so dieses, irgendwie Vermissen voneinander, das finde ich irgendwie so nett. Die beiden sind irgendwie sehr süß.
Ja.
Ja, eben.
Hatte Tilly nicht noch Michael angeboten, ihr Schnarchen aufzunehmen?
Genau.
Ja.
Hätte sie eigentlich auch antworten können, ach, weißt du, der Buck, der schnarcht auch. Ich habe immer Schnarchen.
Wobei, das fand ich so praktisch. Sie meinte, ja, ich habe den Computer angewiesen, die Frequenzen rauszufiltern. Ich dachte, ich wünschte, das könnte man heute auch machen.
Ja.
Ja, ja, nennt sich getrennte Schlafzimmer.
Ja.
Naja.
Wenn's das nicht gibt, dann werden solche technische Dinge doch herbeigesehen.
So viel White Noise kannst du gar nicht anmachen, damit du das Schnarchen nicht mehr hörst vielleicht, aber gut. Ja, ja, sehr gut.
TJ, wie hat dir overall die Folge gefallen?
Also ich fand sie ziemlich super und also macht auf jeden Fall wieder Lust auf mehr. Ich hoffe, dass wir Tilly also noch das ein oder andere Mal vielleicht noch in der kleinen Rolle diese Staffel sehen. Ansonsten setze ich auf die nächste oder übernächste.
Nein, ich glaube, sie wird diese Staffel auf jeden Fall noch mal auftauchen.
Ja, ja, in dieser auf jeden Fall. Die Frage ist halt so ein bisschen quasi, wenn du sagst, wenn jetzt quasi so ein bisschen die nächste Staffel ja schon hieß, glaube ich, dass sie schon wieder gedreht wird, genau. Mhm. Dass sie dann halt jetzt, wenn sie jetzt gerade raus ist, dass sie halt dann eben möglicherweise in der nächsten Staffel so gut wie gar nicht oder gar nicht auftaucht. Was fast ein bisschen schade ist.
Na, ich glaube, die wissen schon, dass Tilly ein Fanliebling ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Irgendwie werden sie schon reinmogeln sozusagen.
Ja, und wenn es halt nur für eine Folge ist oder halt irgendwie in regelmäßiger Holo-Kommunikation.
Ja, auf der anderen
Seite. Ja, oder wollt ihr nicht mal ein Praktikum? Ich habe hier so ein paar Kadetten, die könnten ein Praktikum gebrauchen auf der Discovery. Oder andersrum, möchte nicht einer von meinen Discovery-Freunden vielleicht einen kurzen Vortrag in der Klasse halten oder so? Also es gibt genug Möglichkeiten.
Ja. Oder es gibt einen Field-Trip, wo Professor Tilly dann mit ihren Studis auf die Discovery kommt. Und ja, kann alles passieren.
Tragen eigentlich die Lehrer an der Academy Uniform? Ich glaube nicht, oder?
Unterschiedlich, je nachdem, ob sie selber Starfleet sind oder nicht, meine ich.
Ah, okay. Ja, ja, aber also der Episodentitel sagt es, alles ist möglich, everything is possible. Das gilt jetzt auch für Staffel 4. Ich hätte fast was anderes gesagt. Das gilt auch jetzt für Staffel 4. Also die Folge sagt es und legt es nahe. Und es gibt viele, die sich beschwert haben darüber, dass jetzt gerade 403 und 404 Folgen sind, da passiert ja nichts, ich fand die doof, ich fand die langweilig, aber gerade 403 und 404 haben so viel klassisches Star Trek, denn wirklich klassisches Star Trek, dass es nicht nur also für die Figuren einfach eine Etablierung, eine Entwicklung und eine Vertiefung ist, nicht für den Overall Story Arc, aber für die Figuren, also das haben wir letztes Mal ja auch gesagt, sondern du hast auch einfach klassisches Trek drinne und das also ich verstehe nicht, wie ein Star Trek Fan dann sagen kann, er findet es langweilig.
Und
also
ja, vor allem, ist klassisches TNG-Track.
Eben, also vor allem, die haben wirklich ja vorher gemeckert, es dreht sich alles nur um Michael. Jetzt war Michael zwar auch in ihrer Art, wie sie Michael halt ist, vorhanden in der B-Geschichte. Und es ging viel um ganz viele andere Leute. Und da sind sie immer noch am Meckern. Da sage ich so,
Also, nee, manchmal habe ich das
Leute
Gefühl,
meckern,
das sind
des
Zweifel
meckern.
Auf zwei. Ja, oder es sind auch einfach die zwei Enden des Spektrums, ne? Du hast einmal die Leute, die sich quasi diese alten Folgen zurückwünschen und du hast dann auf der anderen Seite eben in dem Moment, wo dann sowas kommt, jammern halt diejenigen, die nur das Neue gut finden und ich weiß es nicht. Ich finde alles ziemlich super und hab mich bei Discovery bisher noch wirklich, hat mich keine Folge völlig abgeschreckt oder abgehängt.
Ja, aber kurze Spoiler, was war denn in dem Ausschnitt von Ready Room für nächste Woche?
Oh, und zwar, die werden also gerufen, Die werden euch, also die werden, es sieht so aus, dass sie irgendwie so einen Planeten gerufen werden, um zu evakuieren von der Anomalie. Und dann, das erinnert auch an so eine alte TNG-Folge mit diesem, wie hieß der wieder, dieser eine, der Gejagte, The Haunted oder so heißt die Folge. Wo es dann heißt, ja, alle stehen bereit, ja, aber da sind noch 6 andere Lebensformen. Ja, das sind unsere Gefangenen. Die können wir nicht mitnehmen.
Oh, es klingt auch sehr nach Toss schon. Es klingt auch sehr tossig schon. Also
es
sehr schön.
TNG-tossig. Also das ja. Klingt wieder nach so, also es klingt so, als ob es wieder halt die Anomalie mit dabei ist, aber das Herzstück der Folge wird wahrscheinlich halt wieder so richtiges trackiges Tracky-Track sein.
Kulturelle Auseinandersetzung mit Alien-Spezies und deren
Ethik.
Ja, genau, richtig. Sehr schön. Das klingt gut.
Das wird großartig.
Also ich weiß nicht, was ist mit dem Writers Room? Hat der einfach mehr, hat er in der Pandemiepause halt ganz viel Track sich angeguckt? Oder ich weiß ja nicht.
So. Aber die mussten ja erst in der dritten Staffel das etablieren. Und jetzt, also du kennst das ja bei den anderen Track-Serien, ab der vierten Staffel gruft es sich ein. Das ist bei TNG, das ist bei DS9, das ist bei Voyager so.
Wobei ich schon fand, dass in Staffel 2 sie schon sehr viel trackiger waren als vorher, was natürlich aber auch an Pike lag, also das hat es so ein bisschen, Pike, Spock und so, das hat es so ein bisschen natürlich auch vorangetrieben, da konnte man vielleicht auch besser diese alten Szenerien und alten Tropes mit reinbringen.
Aber halt natürlich auch sehr tossiges Tracking.
Richtig, aber jetzt hast du quasi TOS und TNG-Vibes mit der Discovery-Crew.
Und
das ist
ganz
also sehr
starke
schön.
DS9-Vibes.
Also ja, also ich hatte sie letztes Mal in der Folge ja schon gesagt, ich sag's auch nochmal zu euch, wir machen dann irgendwann mal, also ich sollte mal vielleicht alle unsere Folgen durchhören und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, wir sollten mal so und so eine Folge machen, mal eine Liste anlegen. Ich habe bisher noch keine Liste, aber wir haben bestimmt schon dann tausende von Folgen auf dieser Liste. Ich würde gerne mal eine Vergleichsfolge machen von DS9 und Discovery, weil ich ja, und wir haben ja schon gesagt und ich habe es auch nochmal gesagt, dass Discovery im Grunde die kleine Schwester oder der kleine Bruder von DS9 ist und da könnte man vielleicht eine schöne Folge auch einfach machen.
Ja, das jüngere, also das neuere, sozusagen die neueste Iteration dieser Art von, ja, auf jeden Fall, also Disco und DS9,
Selbst wenn es wieder mal eine längere Pause geben sollte, uns werden die Themen auf jeden Fall nicht ausgehen.
Nein, genau.
So, dann schauen wir mal, was nächste Woche kommt, oder?
Ja. Genau.
Ja, bis dann.
bevor wir abschließen, nochmal der Aufruf, wenn jemand von euch da draußen Redebedarf hat. Meldet euch bei uns und dann könnt ihr eure Meinung auch mal bei uns im Podcast kundtun und eine Folge mit uns besprechen. Einfach auf Twitter anhauen oder uns eine E-Mail schreiben und dann könnt ihr in einer der nächsten Episoden dabei sein. Wir nehmen in der Regel immer sonntags auf. So, kurze Grätsche in die Episode jetzt aus dem Schnitt, denn wir haben noch was vergessen anzukündigen, denn wir feiern ja dieses Jahr Jubiläum, 25 Jahre First Contact, wir haben ja schon drüber geredet und wir werden diesen Film besprechen und würdigen in besonderer Art und Weise, denn wir werden einen Live-Audiokommentar machen und zwar am jetzt kommenden Samstag, am 18. Dezember 2021 um 20.15 Uhr, also zur Primetime, werden wir First Contact gucken, live kommentieren und ihr könnt auch live dabei sein, wenn wir das live streamen. Alle Details dazu findet ihr im Laufe der Woche auf trackgasm.de und natürlich auf Social Media @trackgasm auf Twitter. Also wir würden uns freuen, wenn ihr am Samstag um 20.15 Uhr dabei seid, wenn wir mit euch First Contact gucken. Und jetzt weiter mit der Episode. Dann euch dreien, danke dafür, dass ihr heute wieder Zeit hattet und dass ihr so viel Geduld mit mir habt, wenn ich mal wieder in diesem realen Leben absaufe.
Ach, das war wieder ein großes Vergnügen, wieder dabei zu sein und sowieso und überhaupt, genau. Und schön, dass du wieder da warst, Marcel.
Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao.